aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
Vor ein paar tausend Jahren, da sind noch gigantische Mammuts durch die nordeuropäische Steppe gestapft und inzwischen sind sie ausgestorben. Jetzt will sie ein Forscherteam aber wieder zurückbringen. Wie das funktionieren soll, das ist heute eins unserer Themen. Außerdem fragen wir den Generaldirektor der Weltraumorganisation ESA, wo Europa mitspielen kann beim neuen Wettrennen zum Mond. Und am Schluss der Sendung geht es um ein kleines Tier, das kann sehr laut zirpen und geht für ein Insekt ungewöhnlich druckvoll aufs Klo. Das sind drei unserer Themen heute. Stefan Geier ist am Mikrofon. Die Körpergröße ist eins der ersten Dinge, die uns auffallen am Gegenüber. Ja, wir können die uns nicht aussuchen, aber sie spielt durchaus eine große Rolle. So sind zum Beispiel große Menschen, im Durchschnitt zumindest, erfolgreicher als kleinere. Oder bei Kindern kennen wir das, die wollen ja oft endlich groß sein. Und oft ist es dann so, dass die Kinder größer werden als ihre Eltern. Das gilt nicht nur für Einzelne, sondern die Menschen werden auch tatsächlich im Schnitt insgesamt immer größer. Aber warum ist das so? Sebastian Kirschner.
Von wegen, früher war alles besser. Das Bett zu kurz, der Türstock zu niedrig, die Schuhe zu klein. So zumindest würde es uns wohl gehen, wenn wir plötzlich in der Welt unserer Urahnen, der ersten Bauern und Viehzüchter, leben würden. Denn vor mehreren tausend Jahren waren wir noch deutlich kleiner als heute, im Schnitt rund 15 Zentimeter. Ist Größe also ein Zeichen für unseren Fortschritt und stetig wachsenden Wohlstand? Das hat sich unter anderem auch Eva Rosenstock gefragt.
Können wir das quasi als so ein Bruttoinlandsproduktersatz für die Vorgeschichte verwenden? Das war die ursprüngliche Idee. Und je weiter wir geforscht haben, wurde uns ja immer klarer, dass so ein eindeutiges Bild, wie das die Wirtschaftshistoriker zeichnen können, das hat sich halt in der Vorgeschichte gar nicht so abgezeichnet.
Sagt die Archäologin von der Universität Bonn. Doch von vorne. Was hat sie mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und den USA genau untersucht? Die Genetiker und Altertumswissenschaftler haben Daten von über 1500 Skeletten ausgewertet, allesamt zwischen 6000 und 8000 Jahre alt. Gefunden bei Grabungen in Mitteleuropa, auf dem Balkan und im Mittelmeerraum. Knapp 130 Proben stammen auch aus der Gegend des heutigen Sachsen-Anhalt. Sie gehören zu Menschen aus der Gruppe der sogenannten Linienbandkeramik, erklärt Jörg Orschied vom Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, der nicht an der Studie beteiligt war.
Das ist die Zeit, wo die ersten Ackerbauern bei uns siedeln. Und das ist ungefähr so um 5400 vor Christus.
Das Besondere dieser Linienbandkeramiker? Sie besiedelten nahezu ausschließlich Gegenden mit fruchtbarem Lössboden. In dem erhalten sich Knochen meist sehr gut. Deshalb kann man mit ihnen auch gut ermitteln, wie groß die Menschen waren.
Da zeigt sich, dass diese Leute eben, das ist eine generelle Tendenz in dieser Zeit, relativ klein sind. Also da reden wir von Größe so um 1,65 bei den männlichen Individuen und ungefähr so zwischen 1,55 und 1,56 bei den Frauen. Also die sind relativ klein und die Frage war eben, was sind da möglicherweise die Faktoren, warum sind die so?
Sagt Anthropologe Jörg Orschied. Zusätzlich haben Eva Rosenstock und ihre Kollegen die Skelette genetisch beprobt. Dabei zeigte sich, die Menschen haben ihr vorgegebenes Wachstumspotenzial damals nicht ausgeschöpft, sagt die Archäologin. Genetisch hätten sie größer sein können.
Woran liegt es? Ist es genetisch bedingt oder steckt da auch Kultur drin? Und natürlich steckt da auch irgendwie Umwelt drin im Sinne von Ernährungszustand. All diese Dinge sind noch relativ unerforscht.
Dass die Lebensweise und die damalige Umwelt die Linienbandkeramiker stark belastet haben müssen, das passt für Jörg Orschied durchaus ins Bild.
Das ist ein rein körperlich betriebener Ackerbau. Diese Leute bauen auch Häuser. Da muss sehr viel Arbeit rein investiert werden. Das sind keine wie zusammengezimmerten Hütten, sondern das sind schon sehr klar strukturierte, richtige Häuser. Und das muss ja alles in Handarbeit erstellt werden. Das heißt, die Leute haben wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Und das wirkt sich natürlich aus auf die Körpergröße.
Auffällig beim Vergleich zwischen den Menschen aus dem nördlichen Mitteleuropa und denen im Süden? Im Mittelmeerraum waren Frauen und Männer annähernd gleich groß. In der Gegend des heutigen Sachsen-Anhalt dagegen waren die Frauen deutlich kleiner als die Männer. An der Ernährung, Krankheiten oder Mangelzuständen kann das aber nicht gelegen haben, sagt Eva Rosenstock. Das lässt sich aus den Analysen von in den Knochen eingelagertem Kohlenstoff und Stickstoff ableiten. Die zeigten keine auffälligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Spannend war halt, dass wir jetzt nicht sehen, dass die Frauen deutlich schlechter ernährt waren als die Männer, sondern die hatten es beide recht knapp.
Die Studienautoren folgern daraus, dass Frauen weiter im Norden offenbar mehr leisten mussten als Männer.
Da kann man natürlich jetzt spekulieren, was sind die Belastungsfaktoren hier für die Frauen gewesen? Was sicherlich ein Faktor ist, ist eine erhöhte Anzahl von Geburten und natürlich auch Versorgung von Kindern.
Was wir wissen, ist, dass die Bandkeramiker ihre Frauen von woanders hergeholt haben. Und da kann man dann so sich Szenarien ausspinnen, wie ist das für so eine junge Frau, die verheiratet wird, den Ort wechselt. Das ist eine emotionale Belastung. Gab es schon sowas wie Teenage-Schwangerschaften, also so eine Kombi aus Frühschwangerschaft. Man wächst selber noch und muss aber auch schon arbeiten. Dass da vielleicht eine gewisse Mangelsituation am eigenen Wachstum entstehen kann, halte ich für durchaus denkbar.
Fest steht für die Forschenden aber eines: Nicht nur Wohlstand und Umwelt, sondern auch der kulturelle Rahmen spielt eine wichtige Rolle dabei, wie groß wir werden.
Es ist ganz schön aufwendig herauszufinden, warum die Menschen früher kleiner waren als heute. Aber offenbar kann man doch deutliche Hinweise finden und interpretieren. Sebastian Kirschner war das. Spätestens seit viele Nationen wieder zum Mond wollen, ist der Wettlauf ins All neu gestartet worden. Auch Europa will dabei mitspielen. Und doch muss auch die Europäische Weltraumorganisation ESA immer wieder neu entscheiden, auf welche Missionen setzt man den Fokus. Einer davon ist ganz klar der Mond. Und da ist auch Bayern vorne mit dabei. Diese Woche hat ein Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt den Zuschlag bekommen für ein neues Mondkontrollzentrum. In Oberpfaffenhofen soll das entstehen. Und von dort aus sollen dann in wenigen Jahren viele Missionen rund um den Mond gesteuert und begleitet werden. Der Vertrag ist feierlich unterzeichnet worden, war für uns eine gute Gelegenheit, den Chef der ESA, Generaldirektor Josef Aschbacher, zu fragen, wohin will die europäische Raumfahrt eigentlich? Herr Aschbacher, jetzt wollen alle wieder zum Mond, es gibt einen neuen Wettlauf zum Mond, auch Europa will da dabei sein. Welche Rolle kann Europa und insbesondere Deutschland dabei spielen?
Ja, Europa ist sicher, was den Weltraum betrifft, sehr auf unserem Planeten Erde fokussiert. Ich habe gerade die Beispiele Navigation und Erdbeobachtung erwähnt. Auch die Telekommunikation ist Europa sehr stark. Das heißt, in diesen drei Disziplinen, Navigation, Erdbeobachtung, Telekommunikation, geben wir die Hälfte unseres ESA-Budgets aus. Das zeigt schon die Schwerpunkte, die wir hier verlagern. Im Gegensatz zur NASA, wo 50% des Budgets für Exploration ausgegeben wird, also Mond, Mars und das Universum. Europa macht natürlich auch wichtige Projekte auf dem Mond. Wir haben gerade in der letzten Ministerratskonferenz im November 2022 beschlossen, dass wir zwei große Programme initiieren. Eines nennt sich Moonlight und das andere Argonaut. Moonlight ist ein Programm, das Navigation und Telekommunikation um und auf den Mond bereitstellen wird, so wie auf der Erde, wo wir Telekommunikationssatelliten und das Galileo-Navigationssystem haben.
Weil wir das besonders gut können in Europa?
Weil wir das gut können, absolut. Und auch, weil das ein zukünftiger Markt werden wird. Also es wird auf dem Mond eine Wirtschaft sich entwickeln. Das dauert natürlich, aber die wird sich entwickeln. Und es wird Dienstleister geben, die einfach diese Services anbieten, Kommunikation, Navigation. Und da will ich, dass Europa gut positioniert ist, dass unsere Firmen hier auch, natürlich zuerst basierend auf unseren Entwicklungen der ESA, aber dann mittelfristig bis längerfristig auch Leistungen anbieten können, sprich Services, Dienstleistungen verkaufen können.
Da setzen gerade die USA immer mehr auf private Firmen. Wie stark, Herr Aschbacher, sind wir da hinten dran in Europa?
Ja, wir sind etwas hinten dran, um ganz ehrlich zu sein. Also wenn wir global die Zahlen vergleichen, dann haben wir in Europa, ich sage mal im Vergleich auf dem öffentlichen Sektor, etwa 14% der Finanzmittel im Vergleich zu globalen Investitionen. Die NASA ist natürlich mit Abstand der größte Finanzier der Weltraumprogramme aus öffentlicher Sicht. Aber auch im kommerziellen Bereich holen wir auf, wir holen stark auf und zwar steil, allerdings kleiner und weniger. Unser Anteil ist natürlich etwas geringer. Wir haben das letzte Jahr in etwa 900 Millionen an privaten Geldern akquirieren können, sprich die Innen Weltraum geflossen sind von Wagniskapitalgebern und Ähnlichen. Das heißt, es nimmt zu, aber, und das ist wirklich ein großes Aber, Amerika ist hier wirklich einige Jahre voraus und das ist etwas, was mir etwas Sorgen bereitet in Europa, dass wir zum einen die Exzellenz haben. Wir haben unglaublich tolle Ingenieure und Wissenschaftler und technisch ausgebildete Fachkräfte. Allerdings haben wir nicht den gleichen Mut und auch nicht die gleiche Geschwindigkeit zu investieren und auch Risiko einzugehen. Und das ist etwas, was in Europa sich verbessern muss.
Das heißt, wenn wir irgendwann nach ISS eine Raumstation haben, die den Mond umkreist, das sogenannte Lunar Gateway, wer wird da beteiligt sein?
Ja, da würden die westlichen Nationen beteiligt sein unter der Führung von Amerika und Europa. Aber was sehr schön für mich als Generaldirektor der ESA ist, zu sehen, dass die Hälfte der Hardware, das heißt der Installationen, der Infrastruktur, die dieses Lunar Gateway haben wird, aus Europa kommen wird. Und zum größten Teil beigestellt durch die ESA als unsere Beiträge zum Artemis-Programm, aber auch eingekauft von unseren amerikanischen Partnern, die auch Technologie bei uns einkaufen. Also hier kann Europa wirklich sehr stolz sein, dass wir hier ein ganz, ganz wichtiger Partner im Artemis-Programm sind und zum Gateway maßgeblich beitragen werden.
Im Sommer gibt es vielleicht einen neuen Meilenstein. Da soll die europäische Rakete Ariane 6 das erste Mal starten, nach langer, langer Verzögerung. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, das ist gut für Europa, aber technologisch sind wir eigentlich hinten dran.
Das wird sicher eine ganz tolle Rakete sein, ähnlich wie die Ariane 5, die sehr zuverlässig war und wirklich unser Arbeitspferd war, um Satelliten in den Weltraum zu bringen. Nicht nur unsere eigenen, sondern auch unseren internationalen Partnern oder Kunden. Also die wird sicher ganz toll sein. Aber es ist richtig, die Ariane 6 ist nicht wiederverwendbar. Und das ist natürlich etwas, woran wir jetzt arbeiten. Wir haben bereits ein Programm, in dem wir arbeiten, Prometheus und Themis, das die Wiederverwendbarkeit der nächsten Generation vorbereitet. Aber, und das geht neben diesem Themis- und Prometheus-Programm, haben wir beschlossen, im November letzten Jahres in Sevilla beim Weltraumgipfel einen Wettbewerb zu starten, um neben der Ariane 6, die natürlich in die 30er Jahre aktiv unsere gute Dienste leisten wird, dass wir auch einen Wettbewerb machen, um neue Launcher, neue Raketen zu entwickeln, die natürlich klein anfangen, aber sich zu größeren Raketen entwickeln werden.
Also wir haben gelernt, es gibt große Pläne, nicht nur in dem, was um die Erde rum passiert, sondern auch Richtung Mond und Forschungsmissionen. Und es ist auch gar nicht so schlecht, sich ein bisschen die Unabhängigkeit in der Raumfahrt zu bewahren. Vielen Dank, Herr Aschbacher. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank.
Das komplette Gespräch mit dem ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, das könnt ihr im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung hören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Link wie immer in den Shownotes. Das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Vor ungefähr 4000 Jahren nach der letzten Eiszeit, da hat auch die Zeit der Mammuts geendet. Die elefantenartigen Tiere, die vorher mit bis zu 12 Tonnen Körpergewicht durch die nordeuropäischen, durch die asiatischen und die amerikanischen Steppen gezogen sind, die sind damals ausgestorben. Es gibt aber immer wieder Bemühungen, diese Giganten zurückzubringen. Und da ist jetzt einem Forscherteam einer privaten Firma in den USA möglicherweise ein entscheidender Schritt gelungen. Was genau, erzählt Florian Falzeder.
Was das Unternehmen Colossal Biosciences plant, lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Ähnlich wie im Kultfilm Jurassic Park wollen die Forschenden der US-Firma ausgestorbene Tiere wieder zum Leben erwecken. Nur in dem Fall keine Dinosaurier, sondern das seit etwa 10.000 Jahren ausgestorbene Wollhaar-Mammut. Eine faszinierende Idee, findet der Ökologe und Anthropologe Chalmar Kühl von der TU Dresden.
Vor einem ausgestopften, nachgebildeten Mammut im Museum zu stehen, ist ja schon mal sehr beeindruckend. Sich jetzt vorzustellen, dieses Tier bewegt sich, ja, läuft umher, ist natürlich unglaublich faszinierend.
Und warum beim Mammut Halt machen? Tasmanische Tiger, Dodos, all die Arten, die der Mensch nach und nach verdrängt hat, die ausgestorben sind oder bald aussterben.
De-Extinction klingt erstmal verrückt. Ist es auch.
Crazy. Sagt die Evolutionsbiologin Beth Shapiro von der University of California. Aber bei genauerer Betrachtung auch nicht so verrückt, ordnet die Tierethikerin an der Universität von Padua, Barbara De Mori, ein.
It is a long time that we are using technologies.
Im Prinzip setzen wir schon lange Technologien ein, um neue Arten zu züchten und zu erschaffen. In der traditionellen Landwirtschaft machen wir das seit Urzeiten. Die Idee ist also nicht neu. Neu sind die Technologien, die wir verwenden.
Nämlich modernste Gentechnik, wie die Genschere CRISPR-Cas. Ein Hilfsmittel, das Forschende dabei unterstützen kann, ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben zu erwecken. Das ist insgesamt ein hochkomplexes Puzzlespiel. Wenn ein Organismus nämlich stirbt, zersetzt sich seine DNA in einzelne kleine Teilchen. Die wieder zusammenzusetzen ist aber nur eine Herausforderung von vielen, erklärt Evolutionsbiologin Beth Shapiro.
Die Forscherteams, die das Mammut wieder zum Leben erwecken wollen, haben sich Folgendes überlegt. Sie nehmen die Zelle eines asiatischen Elefanten, des nächsten lebenden Verwandten des Mammuts, und dann versuchen sie, sie mithilfe der Genschere CRISPR-Cas nach und nach zu modifizieren. Sie schneiden Teile der Elefanten-DNA heraus und ersetzen sie mit den Genabschnitten eines Mammuts.
Diesem Ziel ist das Forscherteam der 1 Milliarde Dollar schweren US-Firma Colossal Sciences jetzt ein gutes Stück näher gekommen. Sie haben es nämlich erstmals geschafft, aus Gefäßzellen von Elefanten Stammzellen herzustellen, also den Urbaustein für jeden weiteren Schritt, um Elefanten biotechnisch zu züchten und irgendwann vielleicht auch ein Wollhaarmammut.
Also ein Zwischenergebnis könnte man sagen, das möglicherweise ein Schritt sein könnte, die ausgestorbenen Mammuts zurückzubringen. Aber Experten wie zum Beispiel der Biologe und Wissenschaftsjournalist Michael Lange sagen, die Ankündigung, wir bringen das Mammut zurück, die ist dann doch übertrieben.
Es ist definitiv kein Mammut und erst recht kein Mammutklon. Es ist ein Mammofant, wie einige sagen. Also es ist wirklich ein Lebewesen, was irgendwo dazwischen steht. Wissenschaftlich heißt das Hybrid, also hat von beidem was. Und eigentlich, wenn man es genetisch betrachtet, ist es zu 99% ein Elefant und nur zu 1% ein Mammut. Aber dieser Elefant, wenn er die richtigen Gene hat, der soll eben aussehen wie ein Mammut.
Und das Ganze, das vertiefende Gespräch mit Michael Lange, mit den genauen Details, was ist da im Labor mit den Mammutzellen gemacht worden, das könnt ihr im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Überschwemmungen, Brände, Ernteausfälle. Weil wir den Klimawandel nicht schnell genug bekämpft haben, bekommen wir immer öfter die Quittung dafür. Und längst haben wir keine andere Möglichkeit mehr, als uns anzupassen, ja, an die Risiken, die mit dem Klimawandel eben einherkommen. Wir sind aber weitaus nicht ausreichend vorbereitet, sagt die Europäische Umweltagentur und schlägt in ihrem aktuellen Klimarisikobericht Alarm. Da steht drin, wir müssen uns schneller anpassen. Nicht schrittweise, sondern im großen Stil. Und das auch vor unserer Haustür. Anna Danecker.
Von allen Kontinenten der Welt erwärmt sich Europa am schnellsten. Dürren bedrohen vor allem Südeuropa. Aber auch Mitteleuropa ist gefährdet. Ernährungssicherheit und Trinkwasserversorgung sind bedroht. So steht es im Klimarisikobericht der Europäischen Umweltagentur. Auch Harald Kunstmann, der in Garmisch-Partenkirchen am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie forscht, warnt vor den Auswirkungen in Bayern.
Wir gehen von weiterhin stark steigenden Temperaturen bis Mitte des Jahrhunderts aus. Und mit diesen veränderten Temperaturen sind insbesondere Veränderungen in unserem gesamten Wasserhaushalt zu erwarten.
Zum einen das Problem von zu viel Wasser, also zum Beispiel Hochwasser durch Starkregen. Aber auch zu wenig Wasser wird zu einem immer größeren Risiko in Bayern. Zum Beispiel bedeutet wenig Schnee im Winter, dass sich die Grundwasserstände im Frühling nicht wieder auffüllen. Und die Trinkwasserreserven werden weniger. Harald Kunstmann erwartet auch in Zukunft immer häufiger intensive Trockenzeiten.
Wir werden also längere Trockenphasen bekommen und auch häufigere Trockenphasen. Und insgesamt ist das natürlich auch eine große Belastung, insbesondere für die Ökosysteme, aber natürlich auch für alle weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen.
So spürt das nicht nur der Obstbauer, der ein Drittel des bisherigen Ertrags liefert, sondern auch das Kraftwerk, welches am Main wegen Niedrigwasser die Leistung drosseln muss.
Wir haben uns in den letzten Dekaden im Wassermanagement sehr stark auf Hochwasserrisiken konzentriert, zu Recht. Und seit den trockenen Jahren 2018, aufeinanderfolgenden trockenen Jahren, rückt natürlich mehr und mehr in unser Bewusstsein, dass auch die Trockenheit ein zunehmendes Problem wird. Nicht nur im eh schon trockenen Franken, sondern mittlerweile auch mehr und mehr im feuchten Oberbayern. Und hier müssen also Maßnahmen getroffen werden, dass wir weit mehr Wasser als bisher wieder in den Boden hineinbekommen, weil dieses Grundwasser steht natürlich dann erst später wieder zur Verfügung, zum Beispiel zur Bewässerung oder als Trinkwasser.
Angesichts des drohenden Wassermangels fordert der Klimawissenschaftler Harald Kunstmann den sogenannten Wassercent. Dieser Wassersens soll in Bayern bis spätestens zur Sommerpause des Bayerischen Landtags eingeführt werden, hieß es zuletzt. Doch in anderen Bereichen ist noch viel zu tun. Die Wissenschaftler sprechen hier auch von sogenannten Risikokaskaden. Solche Risikokaskaden gibt es auch in Bayern.
Damit ist gemeint, dass hydrologische und meteorologische Extreme wie Trockenheit, Hitze oder Hochwasser in enger zeitlicher Abfolge aufeinandertreffen. Zum Beispiel Trockenheiten, trockene Jahre sich ohne ein Erholungsjahr wiederholen oder dass nach einer langen Trockenheit ein sehr starkes Niederschlagsereignis kommt oder Trockenheit zusammen mit Hitze auftritt. Und das ist wiederum eine große zusätzliche Belastung für Ökosysteme, die keine Zeit haben, sich zu regenerieren.
Es ist manchmal auf den ersten Blick schon erstaunlich, mit was sich Forschende beschäftigen. Beispiel die Ausscheidungen von Tieren. Aber wie das folgende Beispiel zeigt, vielleicht kann man sogar davon die ein oder andere Idee bekommen für technische Anwendungen. Veronika Bräse erzählt die Geschichte über Zikaden, warum die anders pinkeln als erwartet und was wir davon lernen können.
Der Sound des Sommers. Zikaden, auch Zirpen genannt, sind überall zu hören, aber nicht zu sehen. Denn sie leben versteckt auf Bäumen. Da ist es schwer, ihnen beim Pinkeln zuzusehen. Einigen US-Forschern ist das trotzdem gelungen. Und sie waren überrascht. Denn normalerweise sind kleine Tiere, die weniger als 1 Kilogramm wiegen, nur in der Lage, nach und nach kleine Tröpfchen abzusondern. Alles andere würde zu viel Kraft kosten. Zikaden aber erzeugen einen festen Strahl und sondern mit viel Druck Urin ab. Ihnen gelingt das, weil sie so viel trinken, erklärt der Bioingenieur Elio Kalita von der Harvard-Universität in Boston.
Da sie sich von Xylem ernähren, einer Flüssigkeit, die von den Wurzeln der Pflanzen zu den Blättern gelangt und sehr nährstoffarm ist. Zikaden müssen viel davon aufnehmen. Wenn sie im Strahl pinkeln, können sie viel mehr ausscheiden, als wenn sie einen Tropfen nach dem anderen absetzen würden. Das braucht sehr viel Zeit.
Die Forschenden haben sich angesehen, wie sämtliche Tiere der Welt ihre Flüssigkeiten ausscheiden. Von mikroskopisch kleinen Pilzen bis hin zu großen Walen. Ihr Überblick macht deutlich, Zikaden sind die kleinsten Tiere, die beim Pinkeln in der Lage sind, Hochgeschwindigkeitsstrahlen zu erzeugen. Ihre winzigen Spritzdüsen könnten Vorbild sein im medizinischen Bereich, zum Beispiel wenn Arzneimittel im Körper sehr gezielt abgegeben werden sollen. Oder im technischen Bereich, in Form kleiner Düsen in Mini-Robotern.
Und mit diesem Ausflug ins Reich der zirpenden, pinkelnden Zikaden, da war es das für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Alle Links wie immer in den Shownotes, unter anderem zu den ausführlichen Schwerpunkten zur europäischen Raumfahrtstrategie und zum Versuch, die Mammuts wieder zurückzubringen. Im Studio heute war Stefan Geier.